Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 244. 244, eine schöne runde Zahl.
Ja, eigentlich ist das schon sehr, sehr viel und es wundert mich jedes Mal wieder, dass es so leicht ist, Themen zu finden. Auch heute in der Sendung haben wir wieder brandheiße Themen und vor allen Dingen heute an diesem Tag ist es vorbei mit dem alten Personalausweis. Da gibt's nur noch den neuen. Das soll auch ein Thema in dieser Sendung sein. Ich begrüße auf jeden Fall auch alle, die sich wieder zusammengefunden haben.
Ja, mit diesem Personalausweis, also bei uns im Westerwald, da stand drin, dass man den heute, den alten, schon nicht mehr beantragen kann. Obwohl der Gesetzgeber ja nun gesagt hat, bis heute geht und dann ab 1. nicht mehr, weil die Computer umgestellt werden müssen. Das heißt, man nimmt sich da einfach einen Tag weg und sagt, nur gut, lieber Bürger, dann zahlst du eben ein Vielfaches davon.
Weil wie ist das, 8 Euro oder 28 Euro?
Ne? Ja, so, das ja. Finde ich schon. Einfach diese hochherrschaftlichen Entscheidungen über die Portemonnaies und Köpfe der Bürger hinweg, ich glaube, diese Zeit, die geht irgendwie irgendwo zu Ende. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, da denke ich über Atomkraftausstieg und Stuttgart 21 und viele andere Dinge nach und da will ich heute gar nicht rein in dieses Fahrwasser.
Dann müssen wir die Sendezeit auf jeden Fall verlängern.
Ja, aber bei Stuttgart 21, bei Stuttgart, da denke ich an den Peter-Welchering.
Obwohl der gar nicht, ich glaube, der geht gar nicht auf die Demonstration.
Nee, ich glaube auch
doch
nicht.
Doch einmal war er da, hat er mir gesagt, mit einer ARD-Jacke. Und dann hat man ihm gesagt, die Polizei hat ihm gesagt, jetzt pusten wir erstmal die Demonstranten weg und dann kommt ihr dran. Also die Medienleute. War das so, Peter?
Ja, das war wenig freundlich von den Polizisten, aber ich habe das verstanden. Der hatte wahrscheinlich auch irgendwie Adrenalin bis zur Oberkante und musste die Sache irgendwie loswerden. Also ich habe das nicht so ernst genommen. Ja, ist auch bei mir nichts passiert.
Sie werden von der Politik ja nun als Puffer genommen und das ist teilweise auch nicht so sehr anständig. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir haben ja noch ein Thema, das haben wir eben schon soweit angesprochen, mit dem neuen elektronischen Personalausweis. Dieser Personalausweis, der ist ja in den letzten Tagen so ziemlich wieder durch die Presse gegangen, ganz klar, weil er ja ab nächsten Monat auch aktuell wird. Und es geht darum, dass er sehr unsicher ist und Sicherheitslücken hat und so weiter und so weiter.
Nein, du hörst auch, dass er sehr sicher ist.
Ja.
Du musst, wenn du anderen Sender hörst, je nachdem, was du gerade hörst.
Ja. Und Peter, wir hatten im Vorfeld ja schon mal gesprochen, du hast da noch ein paar Informationen zusammengetragen und hilfst uns sicherlich, die Sachen noch besser einzuschätzen. Oder vertue ich mich in dir?
Naja, also zum einen hat mich stark beeindruckt, vor einiger Zeit ein Interview im Innenministerium, da sagte dann die zuständige Staatssekretärin, der Ausweis ist sicher und über alles andere diskutiert sie einfach nicht. Und man hat da sehr deutlich gemerkt, auf einer technischen Ebene mit den Ministerialen zu diskutieren, ist ausgesprochen schwierig, weil entweder sagen die dann, dafür sind wir nicht zuständig, oder sie sagen, das ist irrelevant. Und das ist natürlich ein Ansatz, der schon ein bisschen kritisch.
Gut, zuständig, das kann ich ja irgendwo noch verstehen, dass jemand, der mit der Technik nicht so viel zu tun hat, nichts erzählen kann zu dem, was in diesen Chips, in diesen Ausweisen drinsteckt, wie sie funktionieren, wo möglicherweise Lücken sind. Aber dann sollte man doch zumindest Fachleute da haben, die sich solchen Fragen widmen können und darauf auch qualifizierte Antworten geben. Gibt man sich gar keine Mühe bei solchen Pressekonferenzen?
Nein, keine sehr große Mühe. Man sagt einfach nur, der Ausweis ist sicher, Punkt oder Ausrufezeichen. Und wenn man dann beispielsweise darüber diskutieren möchte, was ist denn da wirklich passiert, als etwa der Chaos Computer Club diesen Keylogger auf einen PC gesetzt hat und dann eben die 6-stellige PIN, die eingegeben wurde für einen per USB und Lesegerät angeschlossenen Personalausweis. Was ist denn da wirklich passiert, als diese PIN ausspioniert wurde? Und dann wird gesagt, naja, das ist ja kein Problem des Personalausweises, das ist ein allgemeines Sicherheitsproblem des PCs. Und deshalb sind wir da nicht zuständig. Ja. Und da muss man sich schon fragen, müssen die nicht auch die Umgebung, in der ein solcher Personalausweis eingesetzt wird, mitbedenken, wenn so ein Personalausweis, der ja eben nicht nur eine hoheitliche Funktion wahrnehmen soll, sondern etwa mit diesem elektronischen Identitätsnachweis oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur eben auch für Wirtschaftsanwendungen, für Online-Käufe eingesetzt werden soll, müssen die sich da nicht schon überlegen, in welchen Umgebungen wird das eingesetzt und wie können wir die sicher machen? Immerhin, Umfragen haben ergeben, 20% der PC- und Internetnutzer sind vollkommen ohne Virenschutz, sind vollkommen ohne Firewall im Netz unterwegs. An die müsste man auch denken.
Wir müssten, glaube ich, das Thema mal ein bisschen aufteilen. Du bist also jetzt schon aus dem Personalausweis herausgegangen. Aber lass uns da erstmal darüber sprechen, was denn dieser neue elektronische Bundespersonalausweis eigentlich ist. Das ist ein kleiner, scheckkartengroßer Ausweis. Und da ist ein Chip drin, ein sogenannter RFID, also ein Radiofrequenz-Identifikationskram da drin. Das ist ein Chip, der bekommt von außen Energie zugeführt, empfängt die und gibt dann seine Informationen zurück nach außen. Er kann also dann angesprochen werden von außen und kann mit der Umwelt kommunizieren. Allerdings nur beschränkt. Was ist darauf gespeichert und wer kann was von diesem kleinen Chip verlangen oder sogar darauf schreiben?
Also darauf gespeichert sind eben die üblichen Angaben des Personalausweises, Name, Vorname, Adresse, um welchen Personalausweistyp es sich handelt oder Ausweistyp generell es sich handelt. Darauf gespeichert sind auch biometrische Merkmale, nämlich das biometrische Gesichtsbild und wenn man das will, freiwillig eben auch die Fingerabdrücke. Und wenn man es auch beantragt hat, dann ist eben auch der elektronische Identitätsnachweis darauf gespeichert und man kann sich mit diesem elektronischen Identitätsnachweis dann auch eine qualifizierte elektronische Signatur dazu holen, die kostet extra, ist auch mit einer eigenen PIN dann zu bedienen, so dass man dann auch seine Dateien signieren kann, also elektronische Unterschriften leisten kann. Das ist alles drauf auf diesem Chip, der eben dann von Lesegeräten ausgelesen werden kann. Und da kommen wir zu einem weiteren Problem, beispielsweise bei der hoheitlichen Funktion. Da ist im Augenblick immer noch in der Debatte, wenn solche mobilen Lesegeräte unterwegs sind, dann kann ja, wenn der Ausweis ausgelesen werden soll, etwa bei einer Polizeikontrolle, nicht verlangt werden, dass der Bürger, der den Ausweis hat, die sechsstellige PIN eingibt. Dann wird in einem Schriftenfeld der Schlüssel abgelesen, sodass der Personalausweis auf dem Lesegerät aufliegen muss, also ausgelesen werden kann, und zwar sowohl optisch als auch dann eben per Funk. Und wenn diese Hürde genommen ist, können alle Daten dieses Personalausweises eben in das Lesegerät sozusagen eingespeist werden. Okay. Und da ist dann die große Frage, wie lange sind denn die Berechtigungszertifikate für solche mobilen Lesegeräte gültig? Denn wenn der Polizei mal solch ein Lesegerät abhanden kommt, dann kann natürlich für die Dauer der Berechtigungszertifikate mit so einem Lesegerät jeder Personalausweis ausgelesen werden.
Ist denn diese Frage geklärt oder gibt es Aussagen dazu, ob das diese Schlüssel jeden Tag neu auf die Geräte gespielt werden oder wie ist das gelöst jetzt?
Also aus dem Bundesinnenministerium gab es die Aussage, wir wollen zusehen, dass die Schlüssel und die Berechtigungszertifikate so aufgespeichert sind, dass die Schlüssel bei Stromlosigkeit des Gerätes gelöscht werden. Aber nun kann natürlich solch ein mobiles Lesegerät, das ja auf Akku läuft, nicht unbedingt, wenn es geklaut wird, gleich stromlos geschaltet werden. Und die Berechtigungszertifikate, so war da zu hören, die sollen für die Dauer eines Einsatzes eingegeben werden, aber da gibt es eben noch keine ganz konkreten Durchführungsbestimmungen. Also im Augenblick herrscht da sozusagen auf der Verwaltungsebene, wie damit umzugehen, ist noch ein ziemliches Chaos.
Okay. Wenn ich jetzt zu Hause bei mir am Computer sitze, wie kann ich mich mit diesem Ausweis ausweisen?
Ja, beispielsweise, indem du die sechsstellige PIN eingibst und dann etwa auf der Seite eines Bestellformulars prüft dann dein Ausweis bzw. die Software, die auf diesem Chip aufliegt, ob das Berechtigungszertifikat vorhanden ist, gültig ist, welche Daten dieses Bestellportal auslesen darf und schlägt dann vor, welche Daten übermittelt werden sollen. Das geschieht auf Anforderung eben der Software des Bestellportals, also beispielsweise Name und Adresse, wenn du ein Buch kaufst. Und diese Daten werden dann eben auf Anordnung, auf Freigabe von dir übermittelt. Und die beiden Formulare tauschen sich quasi so aus, dass eben auch nachgewiesen werden kann, tatsächlich dieser Ausweis liegt im Lesegerät und derjenige, der vor dem Lesegerät an der Tastatur sitzt, weiß die sechsstellige PIN, müsste also der Ausweisinhaber sein. Das Problem ist nun, wenn diese sechsstellige PIN geknackt ist, wenn der Ausweis auf dem Lesegerät liegen geblieben ist oder wenn der Chip da in irgendeiner Weise geklont werden konnte, dann kann eben auch eine Identität geklaut werden.
Das waren jetzt viele Sachen. Also das erste, das größte Sicherheitsproblem scheint ja zu sein, dass in meinem Rechner eine Schadsoftware installiert ist, wurde von außen und jetzt diese PIN abfängt im Klartext, denn ich gebe sie ja im Klartext über die Tastatur ein.
Das wäre ja ein einfacher Keylogger.
Zum Beispiel, ja. Das ist das eine Problem. Gibt es denn externe Lesegeräte, dass ich diese PIN gar nicht über meinen Computer direkt schleusen muss, über die Tastatur und den Bildschirm?
Ja, es gibt drei externe Lesegeräte. In dem sogenannten Starter-Kit wird ein Lesegerät ausgeliefert ohne eigene Tastatur und ohne Display. Das heißt, da muss man die sechsstellige PIN entweder über die eigene Tastatur des PCs eingeben, da kann sie von einem Keylogger abgefangen werden, oder man gibt diese sechsstellige PIN mit der Maus über die Software, die sogenannte Ausweis-App ein, die auf dem PC aufgespielt wird. Aber es gibt natürlich auch Keylogger, die Mauspositionen berechnen können und auch diese Eingaben dann letztlich abfangen können. Also da ist man vor Keyloggern nicht so ganz geschützt. Dann gibt es Standardlesegeräte mit eigener Tastatur, aber ohne Bildschirm, und das Komfortlesegerät, und das brauche ich dann letztlich, wenn ich die qualifizierte elektronische Signatur nutzen will. Das Komfortlesegerät, das hat dann eine eigene Tastatur und einen eigenen Bildschirm und noch eine eigene Kryptofunktion und scheint mir ein sicheres Gerät zu sein. Nur im Augenblick ist das eben noch nicht verfügbar und wird noch nicht mit dem Starterkit ausgeliefert.
Und das Starterkit, da verschenkt man also Unsicherheit.
Mit dem Starterkit verschickt man bisher ein Lesegerät.
Das sind ja Millionen, das sollen doch Millionen.
Weder Tastatur noch Display hat, ne?
Ja, das sollen doch Millionen Geräte sein, die da verschenkt werden.
Ja, verschenkt werden die nicht, sie werden verkauft. Es gibt Zuschüsse insgesamt, sind in diese Entwicklung und die Förderung der Lesegeräte 24 Millionen geflossen, hat das Bundesministerium des Inneren angegeben. Und die werden teilweise über Computerzeitschriften, teilweise über Konsortien eben dann unters Volk gebracht. Aber in erster Linie eben mit diesem billigen und unsicheren Lesegerät.
Komisch. Die ganze Sache ist sehr halbherzig, teilweise auf Kommerz ausgelegt, aus meiner Sicht heraus. Und das sichere System ist zum Start des neuen Bundespersonalausweises noch nicht verfügbar.
Nee, und es gibt auch eine zweite Lücke, über die musste man auch mal reden, das ist die Verschlüsselung. Denn wenn beispielsweise etwa in Behörden oder an Flughäfen der Personalausweis benutzt wird, damit ich mich für einen Grenzübertritt oder gegenüber Behördenmitarbeitern ausweisen kann, da hat Christoph Hochstetter mal eine interessante Berechnung angestellt. Er hat nämlich die Funkfrequenzen sich angeschaut, auf denen dieser RFID-Chip des Personalausweises Daten sendet. Und der hat dann mal einen Test gemacht, nämlich der hat berechnet, was passiert denn eigentlich, wenn ich einen Funkempfänger habe und der schneidet den Datenverkehr eben auf dieser Frequenz 13,56 MHz mit, in der Nähe so eines Ausweislesegerätes. Und der ist dann zu dem Ergebnis gekommen, da kann ich im besten Fall noch eine Verschlüsselungsstärke feststellen von 64 Bit, die ich überwinden muss. Also ein PC würde sehr lange rechnen, aber mit einem etwas größeren Rechner wäre dieser Schlüssel relativ rasch zu knacken. Und wer diesen Schlüssel knackt, der ist dann im Besitz einer Identität.
Ja, also die Entwicklung geht immer schneller, immer rasend weiter und offensichtlich sind unsere Staaten und auch Deutschland nicht in der Lage, so schnell Schritt zu halten und diese Sachen so schnell umzusetzen, sodass wir also auch mit dem neuen Bundespersonalausweis nicht die Sicherheit bekommen, die man uns versprochen hat.
Hast du einen neuen bestellt, Peter?
Nein, ich habe keinen neuen bestellt.
Ich habe auch noch einen alten für 10 Jahre.
Neuen bestellen. Ich warte auf den EPA so 2.0, 3.0, 4.0 und dann schauen wir mal weiter, dass die Sicherheitslücken dann vielleicht zum Teil da beseitigt sind.
Ja. Okay, schönen Dank für diese Informationen, Peter. Wir werden beobachten, wie das weitergeht mit diesem neuen Bundespersonalausweis und wann die ersten Probleme und Knackfälle wirklich auftreten.
Ja, danke nach Köln.
Am 27.10.2010 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt, dass Rundfunkgebühren für internetfähige Computer zu zahlen sind. Es hat in drei Fällen entschieden und das bedeutet nun für uns, dass einige Klagen und einige Gerichte, die selbst im Januar dieses Jahres noch anders entschieden hatten, dass diese Urteile hinfällig sind und dass wir bezahlen müssen. Und es hat mich jetzt mal interessiert, wie es denn weitergeht und vor allen Dingen, wie sich denn nun diese Rundfunkanstalten fühlen, wenn sie einen solchen Sieg errungen haben. Dazu haben wir Herrn Dr. Eichler, er ist Justiziar beim SWR, in der Leitung und ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Eichler.
Ja, hallo aus Mainz.
Sind Sie Sieger?
Das wird von der Netzgemeinde immer so unterstellt. Also wenn Sie da ins Internet gucken, dann ist es immer, wenn die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten stattfinden, ein Sieg oder eine Niederlage gegen die Rundfunkanstalten. Wir sehen das ganz anders. Wir haben ein Gesetz zu vollziehen und haben da gar keinen freien Willen und von daher ist für uns eine Entscheidung vor den Gerichten eher eine Bewertung, ist das Gesetz rechtmäßig oder ist es nicht rechtmäßig. Ich will noch ein zweites vorwegschicken. auch die Rundfunkanstalten sind mit den Begrifflichkeiten, die im Moment im Rundfunkgebührenstaatsvertrag für die Gebührenpflicht sozusagen entscheidend sind, an bestimmten Stellen nicht besonders glücklich. Ich will mal den Begriff des neuartigen Rundfunkempfangsgeräts herausgreifen. In diesen Zeiten der Medienkonvergenz ist völlig klar, dass man mit solchen Begrifflichkeiten Schwierigkeiten bekommt, zumal wenn daran Rechtsfolgen hängen, die dann überprüft werden müssten. Aber darauf können wir ja jetzt in unserem Gespräch noch näher eingehen.
Es gab immer so einen schönen Fall, und zwar sind das die Bankauszahlungsautomaten, die ja heute am Internet hängen. Und die wären ja eigentlich auch betroffen von der Internetgebühr.
Sehen Sie, da sind wir schon auf diesem Feld der Vielfalt der Geräte. Es war natürlich immer völlig klar, dass solche völlig atypischen Fälle, also mit Bankautomaten Rundfunk zu empfangen,
da möglich wäre es.
Von mir aus wäre es möglich, aber es ist eben nicht von dieser Welt, sage ich mal, und so weit gehen auch die Rundfunkanstalten nicht. Man kann die ganze Thematik immer von sozusagen absurden Ausnahmefällen her diskutieren. Sie verstehen vielleicht, die Rundfunkanstalten diskutieren diese Thematik lieber von der generellen Typik her. Und die ist nun mal so in unserer Medienwelt, dass auch über Internet heute Rundfunkempfang nichts mehr Atypisches ist, sondern etwas ganz Normales.
Diese neuartigen Empfangsgeräte, was gehört denn eigentlich alles dazu? Ein Computer, wenn ich keinen Internetzugang habe, dann ist der ja kein solches neuartiges Empfangsgerät. Aber wenn ich jetzt einen Computer habe, und die sind ja heute in der Regel alle mit einem Ethernet-Anschluss versehen, und ich gehe aber gar nicht ins Internet, sondern nur in mein hauseigenes Intranet, dann könnte ich theoretisch, und das Gerät ist ja fähig dazu, ist denn ein solches Gerät dann auch abgabepflichtig?
Ein solches Gerät ist abgabepflichtig. Es kommt nur auf die Möglichkeit an, dass Sie über ein solches Gerät Rundfunk empfangen. Ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen aus der alten Welt der Radio- und Fernsehgeräte. Da kommt es auch nicht darauf an, ob ein Fernsehgerät an einen Satellitenempfang angeschlossen ist, an ein Kabelnetz angeschlossen ist, die Möglichkeit hat, digitalen terrestrischen Rundfunk zu empfangen. Käme es auf solche Umstände an, müsste das ja von den Rundfunkanstalten bewiesen werden, und das ist uns ja völlig unmöglich. Wir wollen ja auch gar nicht in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Deswegen hat der Gesetzgeber es so geregelt, dass es auf die Möglichkeit des Empfangs ankommt, und die ist nun mal bei den neuartigen Geräten über konvergente Plattformen drin.
Und das ist nicht nur das Internet, denn beim Fernsehen ist es ja auch das DVB-T, ein USB-Stick in den Laptop rein und schon habe ich Fernsehempfang.
Haben Sie Fernsehempfang, da haben Sie aber wiederum kein neuartiges Gerät. Man unterscheidet die beiden Fallgruppen. Entweder man hat einen Empfang über eine konvergente Plattform, also ohne sozusagen ein Rundfunkempfangsteil. Dann bin ich im Bereich der neuartigen Geräte. Wenn ich ein Rundfunkempfangsteil habe, und das ist immer dann der Fall, wenn ich zum Beispiel TV-Karten einbaue in meinen PC, dann bin ich im herkömmlichen Rundfunkempfang. Aber ich habe es am Anfang gesagt, diese Unterscheidung, mit der sind auch wir nicht glücklich. Und deswegen sind wir froh, dass die Ministerpräsidenten ja beschlossen haben, ab 2013 die Rundfunkgebührenpflicht nicht mehr geräteabhängig zu konstruieren, sondern geräteunabhängig.
Jetzt muss ich Ihnen mal einen Traum erzählen. Als ich das gehört habe, war ich eigentlich sehr froh und sehr glücklich und habe gesagt, Mensch, endlich anständig. Es ist nun mal eine Grundversorgung. Man kann nun dazu stehen, wie man will, ob es noch zeitgemäß ist oder nicht, aber sie ist da und jeder muss dann bezahlen. Aber mittlerweile denke ich da doch ein klein wenig anders darüber, denn wenn die Gebühreneinzugszentrale jetzt dennoch weiter existiert, obwohl man eine Haushaltsabgabe hat, wenn diese Gebühreneinzugszentrale doch mit umfassenden Rechten ausgestattet wird, dass sie Auskünfte einholen kann, dass sie letztendlich auch überprüfen kann vor Ort, wo welche Geräte sind, wie viel Arbeitnehmer beschäftigt werden und so weiter, dann erschreckt mich das zutiefst. Hat das noch etwas mit Demokratie zu tun und hat das noch etwas mit Haushaltsabgabe zu tun?
Also die Haushaltsabgabe ist ein bisschen irreführend. Es ist ja in Wahrheit eine Abgabe, die sich auf eine Wohnung bezieht. Es kommt also nicht auf eine Haushaltsgemeinschaft an, sondern schlicht, haben wir eine Wohnung, dann ist dafür ein Beitrag fällig. Haben wir eine Betriebsstätte, dann ist dafür ein Beitrag fällig. Das mit den Daten sehe ich persönlich ganz anders. Künftig reicht es aus, wenn Sie wissen, Hermann Eicher wohnt in der Mozartstraße 40 in Mainz. Dann ist ein Beitrag fällig, und dass diese Daten bei der GEZ vorgehalten werden, dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Ich finde es wesentlich beeinträchtigender, wenn bei mir sozusagen an der Tür geklingelt wird, wie das in der Vergangenheit ja mit den Gebührenbeauftragten der Fall war, und dann eben Fragen gestellt werden nach Geräten, nach Mitbewohnern, gefragt wird, wohnt da noch der Sohn, der schon eigenes Einkommen hat, etc. All das kann ja in der Zukunft entfallen. Und dieser Irrglaube, man könne sozusagen die GEZ abschaffen, sagen Sie mir mal, Gegenfrage, wie würden Sie es denn organisieren, wenn über 41 Millionen Teilnehmerkonten jeweils die 17,98 Euro eingezogen werden, wer soll es denn bitte schön machen? Es muss doch eine Institution geben, die bei Adresswechseln, bei Sachverhalten, die Freundin zieht zum Freund, dann jeweils reagieren kann. Da brauchen Sie eine Verwaltungseinrichtung, die das betreut.
Das könnte das Finanzamt machen, das kann die Verbandsgemeinde machen, das Einwohnermeldeamt. Es gibt ja genügend Daten.
Da können ja auch die Kirchensteuer einziehen.
Vorhanden sind und die man benutzen
Sie,
könnte.
Wunderbares Thema, Finanzämter. Erstens, die Finanzämter ziehen die Kirchensteuer ein. Sie erhalten dafür einen Betrag zwischen 3% und 4% der Kirchensteuer. Der Aufwand der Gebühreneinzugszentrale beträgt etwa 2%, grob gerechnet, für den Gebühreneinzug. Und es liegen bei den Finanzämtern eben gerade nicht alle Daten vor, denn die Unternehmen führen die Einkommensteuer anonym an die Finanzämter ab. Und sagen wir mal, die ganze große Gruppe der Rentner, von Studenten mit Jobs und so weiter, ist bei den Finanzämtern gar nicht erfasst. Glauben Sie es mir, es ist wesentlich komplexer, als es sich von außen anzieht.
Aber ist es denn wirklich so, wie das teilweise korportiert wird, dass künftig die Rechte der GEZ-Mitarbeiter wesentlich gestärkt werden, dass sie quasi ein Recht haben, eine Wohnung zu betreten, zum Kontrollieren, einen Betrieb zu betreten, um zu kontrollieren, wo Geräte stehen und wie viele Mitarbeiter arbeiten und auch in Unterlagen Einsicht nehmen können?
Oder? Also da bin ich wirklich froh, dass ich da mal klar sagen kann, Betretungsrechte hatte die GEZ nie, wird sie auch nicht haben. Das ist sozusagen, da ist der Artikel 13, der Schutz der Wohnung. Gott sei Dank, sage ich mal, also das wäre ja wirklich schlimm, wenn man jetzt sozusagen in die Intimsphäre der Bürger auf diese Weise eindringen könnte. Was die GEZ hat, oder auch die, letztlich ist die GEZ ja nichts anderes als eine Verwaltungseinrichtung der Rundfunkanstalten. Die Rundfunkanstalten haben Auskunftsrechte gegenüber dem Bürger. Nehmen Sie ein Beispiel, wir haben 6 Bürgerinnen und Bürger, die alle dieselbe Adresse angeben. Und dann haben wir ein Auskunftsrecht, um fragen zu dürfen, wohnen die 6 Bürger in einer Wohnung oder wohnen die möglicherweise in 6 einzelnen Wohnungen? Was ist denn daran auszusetzen, wenn da ein Brief geschrieben wird, wo gefragt wird, bitte teilen Sie mir mit, ob Sie mit Herrn Meier, Müller, Schulze in einer Wohnung wohnen oder ob sie allein eine Wohnung bewohnen. Ich kann daran nichts Schlimmes finden. Die Rundfunkanstalten haben zu dieser Problematik auch ein Gutachten in Auftrag gegeben bei dem ersten Bundesdatenschützer Professor Bull. Der hat uns bestätigt, dass die Rechte, die da im Staatsvertrag verankert sind, aus datenschutzrechtlicher Sicht kein Problem sind.
Ein solcher Brief, wenn er dann auch so freundlich formuliert ist, würde auch bei mir nicht auf Widerwillen stoßen.
Na, sehen Sie.
Ja, haben Sie sich eigentlich mal ausgerechnet, kommt da nicht für die Anstalten nachher mehr bei raus bei dieser Wohnungsbeziehung?
Also das war einer der schwierigsten Punkte überhaupt, das alles berechnen zu können. Unsere Berechnungen gehen davon aus, dass es nicht nur nicht mehr wird, sondern dass es tatsächlich weniger wird. Ein Beispiel, wir werden im Jahr 2013 geringere Einnahmen dann auch aus dem Rundfunkbeitrag haben als im Jahre 2007. Und es wird geflissentlich immer übersehen, dass diese Rundfunkgebührenreform ja auch an verschiedenen Stellen zu massiven Einnahmeverlusten der Rundfunkanstalten führt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben heute etwa 1,5 Millionen Teilnehmer, die in Haushalten wohnen, wo sogenannte Mehrfachgebührenpflichten ausgelöst werden. Also das Beispiel von vorhin. Der Sohn, schon Lehrling mit eigenem Einkommen, wohnt noch bei seinen Eltern. Der muss heute zusätzlich zu den Eltern Rundfunkgebühren zahlen. Künftig gilt der Grundsatz, eine Wohnung, ein Beitrag, da entfällt die Gebührenpflicht. Und so gibt es nun Tatbestände, die sich erhöhend auswirken, die sich aber auch drastisch mindernd auswirken. Und alle unsere Berechnungen, die von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs peinlich genau nachgerechnet werden, ergeben, dass es sogar etwas weniger ist. Aber niemand kann das heute ganz genau vorhersagen.
Herr Dr. Eicher, ist die Zeit nicht ein bisschen an diesem Gebühreneinzug vorbeigegangen, dass wir verpflichtet sind, für etwas zu zahlen, egal ob wir es konsumieren oder nicht? Manchmal kommt mir der Vergleich, ich müsste, obwohl ich kein Auto und keinen Führerschein habe, dennoch dafür Kfz-Steuern bezahlen. Irgendwie drängt sich mir das auf. Warum? Warum muss so etwas sein? Kann man so etwas nicht verbrauchsabhängig, modern gestalten, ja, wie alles andere auch?
Das ist eine gute Idee übrigens.
Ja, es gab mal den heutigen Wirtschaftsminister Brüderle, der hatte den Vorschlag gemacht, an die Fernsehgeräte sozusagen kleine Boxen anzuhängen, um das dann verbrauchsabhängig zu machen. Wissen Sie, das ist eine Grundsatzfrage, die eine Gesellschaft lernen muss. Ich persönlich, und ich sage Ihnen nicht, weil ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite, so einfach ist die Sache dann doch nicht. Ich bin froh, dass es ein Solidarmodell gibt, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel ein Auslandskorrespondentennetz vorhält, unabhängig davon, wer die Berichte aus den Krisenherden dieser Welt nutzt oder nicht nutzt. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein werbefreies Kinderprogramm anbietet, unabhängig davon, wie viele Kinder dieses Angebot nutzen. Ich gebe Ihnen aber recht, wir haben aus meiner Sicht ein gesellschaftliches Problem, dass solche Solidarmodelle ganz klar auf dem Rückzug sind. Heute gilt die These, wenn ich Samstagnachmittag 15.30 Uhr live Fußball-Bundesliga sehen will, dann kaufe ich mir ein Abonnement bei Sky, immerhin für fast das Doppelte der Rundfunkgebühr, und dann nutze ich und dann zahle ich. Dahin geht der Trend, da gebe ich Ihnen recht. Ob das eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die gut oder schlecht ist, muss jeder für sich beurteilen. Ich finde sie nicht besonders schön, diese Entwicklung, und plädiere dafür nachhaltig, dass wir uns ein solches Rundfunksystem halten, das gerade nicht auf Nutzungsabhängigkeit abstellt.
Ja, das war Dr. Hermann Eicher, Justiziar vom SWR. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ja, und ich wünsche mir, dass der WDR meine Rente weiter bezahlen kann und dass er nicht plötzlich da finanziell zusammenkracht.
Ja, das gelingt uns auch nur, wenn wir das solidarfinanziert weitermachen.
Ja, genau.
Sonst kann ich Ihnen schon sagen, wären die Rentner natürlich die Ersten, an denen wir sparen würden. Nein, Spaß
beiseite. Ja.
Herzliche Grüße zu Ihnen nach Köln.
Ja, danke. Tschüss.
Also ganz abgehoben von dem, was wir da eben so besprochen haben. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, irgendwann mal darüber nachzudenken, dass man so ein öffentlich-rechtliches Rundfunk- und Fernsehsystem einfach über Steuergelder finanziert. Das wäre doch dann sicherlich das Gerechteste.
Das gibt es ja in anderen Ländern, glaube ich.
Modelle gibt es ja. Ne? Wer mehr Steuern zahlt, hat auch da einen größeren Anteil. Das ist Gemeinwohlgeschichte und das wäre schon in Ordnung. Aber naja, gut, das ist sicherlich ein anderes Thema. Warst in Paderborn?
Ja, und habe da den Vortrag zugehört von Professor Zuse, der Sohn von Horst Zuse, der über seinen Vater da gesprochen hat. Und in Paderborn, da ist es ja nicht schwer, affine Menschen zum Computer zu finden, denn die Überbleibsel von Heinz Nixdorf Computing, die sind ja noch da. Und ich habe da einen älteren Herrn getroffen, der ist jetzt 79 Jahre alt und der heißt Lorenz Hanewinkel. Der war bei Zuse einige Jahre und danach ist er zu Heinz Nixdorf gegangen. Und mit 50 Jahren hat er mit dem Computer in der Art Schluss gemacht und hat ein Patentbüro aufgebaut, ein großes Patentbüro aufgebaut. Und dieses Patentbüro hat er dann den Rest seiner Zeit gemacht. Und ich habe mich mit dem unterhalten können. Ich habe auch ein Interview gemacht. Es wurde dann eine Stunde. Nur wie sollen wir so etwas senden? Ich frage jetzt einfach mal in die Runde hinein. Möchten Sie gerne dieses Wissen von diesen Menschen, die damals sehr praktisch waren, der zum Beispiel einen Textmonitor entwickelt hat, für uns selbstverständlich, dass ein Monitor Texte darstellen kann. Damals war es nicht so, denn bei von Zuse wissen wir, das waren Lämpchen und Leuchtdioden. So, und schreibt uns einfach mal, ob wir so etwas vielleicht mal in der Sendung auch mal verwerten sollten oder ob wir es vielleicht außerhalb der Sendung dranhängen sollten. So.
Und jetzt, ich wollte einfach nochmal sagen, es gibt bei uns im Shop übrigens auch neue Kappen.
Kappen?
Ja, Kappen. Eine in Grau, sehr schick und so, und eine schwarz, ein bisschen verändert. Also sollte man mal reingucken, jetzt wo der Winter da ist und es kalt wird im Kopf. Und immer ein Bit übrig behalten, Daumen hoch und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.